Der Audiopiazza wird Ihnen heute präsentiert von der WG im ersten Stock der M16.
Audiopiazza.
Hallo liebe Hörer, hallo lieber Bernd. Wir sitzen hier in fast der gleichen Konstellation wie vor 10 Folgen. Denn das hier ist die Audiopiazza. Und wir quatschen ein bisschen mit unserer Expertenrunde. Diesmal sitzt aber noch ein anderer Experte dabei. Ach, Conny will gar nicht mitreden. Du kannst dir eh nicht verkneifen, was zu sagen, deswegen sage ich auch mal Hallo, Conny.
Hallo.
Und Sebastian ist auch wieder dabei.
Hallo.
Und Sebastian hat auch gleich ein Thema, mit dem wir anfangen möchten. Und zwar geht es darum, dass ganz viele Studenten ins Audimax kommen sollen.
Ja, ganz viele Studenten sollen ins Audimax kommen. Ich habe mal vor einigen Wochen, fast sind es Monate geworden, eine riesige Rundmail an alle Medienkulturstudierenden im Bachelor geschrieben, mitunter auch europäische Medienkulturstudierende, weil es darum geht, dass von der Universitätsentwicklung und vom Dekanat ein Verfahren stattfinden soll, das sich auf die Evaluation des Studiengangs Medienkultur eben stürzt und das möglichst den Problemen und den Vorschlägen der Studierenden anpassen will. Also sozusagen, alle treffen sich und auf Ebene der Evaluationsbögen und dem, was da rausgekommen ist, nach deren Vorstellung soll es dann sozusagen immer wieder zu Diskussionen über verschiedene Eckpunkte des Studiengangs selbst kommen, um dann letztlich herauszufiltern, was verändert werden kann, um es studierendenfreundlicher zu machen.
Ist das eine Sache, die es nur bei Medienkultur jetzt gibt oder gab es das schon mal woanders oder wird es das noch woanders geben?
Das wird sicher auch woanders geben, aber zumindest ist es erstmal eine Sache, die von der Fakultät Medien, glaube ich, exklusiv das erste Mal gemacht wird. Also sozusagen alle Studierenden zusammenzuholen und dann gemeinsam mit der Diskussion am Studiengang zu arbeiten. Und das wird jetzt eben erstmal mit Medienkultur gemacht. Ich weiß nicht genau, warum die Auswahl genau darauf gefallen ist, aber auf jeden Fall, ja.
Vielleicht hoffen Sie, dass Medienkulturstudenten viel labern.
Vielleicht, aber auf jeden Fall, das kann mitunter bestimmt auch daran liegen, weil Simon ja einfach Medienkultur-Prof ist, ja. Und er Dekan und er deswegen oder diese Umsetzung eben vorangetrieben hat.
Aber auf Basis welches Evaluationsbogens? Der immer
rumgeht? Ja, der immer rumgeht. Das ist aber eigentlich erstmal egal, also weil man kann den zwar kritisieren, wie man will, aber es sollen ja sozusagen erstmal nur die Ergebnisse, die daraus ableitbar waren, wo schon allgemein bekannt ist, dass das sowieso schwierig ist, daraus überhaupt großartig Ergebnisse abzuleiten. Auf die Ergebnisse davon sollen erstmal vorgestellt werden und dann soll eben tatsächlich schon extrem stark eigentlich um Problemdiskussionen selber gehen. Also das dann in so drei Blöcke geteilt quasi. Man könnte die Makro-, Meso- und Mikroebene eben nennen, also sozusagen die allgemeine Organisation des Studiengangs oder das Profil des Studiengangs. Meso wäre dann irgendwie sowas wie die Veranstaltungen selber und Mikro wäre dann sowas wie die Prüfungen oder die Art und Weise, wie Professoren benoten und solche Sachen und Feedback und solche Sachen. Und das wird dann eben einzeln vorgestellt und danach gibt es dann immer eine jeweils Diskussionsrunde.
Wird das vorher schon bekannt gegeben?
Das ist schon bekannt gegeben, weil
die einzelnen Themen, die diskutiert werden sollen. Dass man Zeit hat, sich darauf vorzubereiten.
Genau, ich habe die insofern bekannt gegeben, als dass ich das eben in dieser Rundmail schon rumgeschrieben habe, auch mit der Bitte, dass es schon Rücklauf geben möge. Von Problemen, dass ich die sammeln kann, um eben einigermaßen zu gucken, welche Probleme sich tatsächlich akkumulieren, welche dann exklusiv sind, so ungefähr. Und dann eben, um dann die Diskussion eben überhaupt mal ins Rollen zu bringen. Also es gab schon zwei Vortreffen mit Ziemann und Kettritz eben. Also Kettritz ist der von der Universitätsentwicklung und dann mit de Jong und so einer Frau, die eben mit Kettritz zusammenarbeitet, weil ich auch den Namen vergessen habe, die kaum was gesagt hat. Und da haben wir sozusagen schon mal die grobe Struktur besprochen und wie es sozusagen ganz gut wäre. Und dafür habe ich dann mitunter auch die Probleme gesammelt, um dann eigentlich mehr oder weniger mit Kettritz zu verhandeln, wie er das dann weiter moderieren will. Weil Simon wollte von dem Problem erstmal gar nichts wissen, was ja auch gut so ist, weil er sozusagen, er selber will, also die ganze Professurenschaft sitzt dann da vorne. Und er will dann eben selber, dass sozusagen die mit relativ neuen oder unbekannten, für sie zumindest mal unbekannten Problemen konfrontiert werden, um dann damit sich auseinandersetzen zu müssen und die eben auch keine Vorbereitung darauf haben können, so ungefähr. Und dann soll es eben eigentlich so laufen, mehr oder weniger, es gibt eben diese drei Blöcke, es wird erst was vorgestellt immer, dann sollen die Studierenden anfangen, irgendwelche Probleme vorzutragen, fange dann sozusagen ich idealerweise immer an, weil ich eben sozusagen diese, so in einzelnen Blöcken die Probleme schon vorsortiert habe. Haue sozusagen das bis dato Wichtigste raus und dann wird es mehr oder weniger, das ist zwar auch schon die Öffnung, aber dann wird es komplett geöffnet und dann soll es eben erstmal Diskussion abgehen. Also dann reagieren erst die Profs drauf, dann idealerweise sozusagen so ein permanentes Feedback-System geben. Also dass die Profs irgendwas sagen, darauf reagieren die Studierenden wieder oder sagen ein anderes Problem und so weiter.
Also man kann da auch mit ganz banalen Problemen hingehen, wie jetzt sitzt der Prof schon mal da vorne, jetzt sprechen wir doch mal rüber, dass der nicht benoten kann oder das total langweilig macht. Oder
genau, man kann also auch konkret einen einzelnen Prof ansprechen, man kann auch allgemeine Sachen ansprechen, das ist dann eben immer abhängig von dem Block, der da gerade ist quasi. Also inwieweit man das macht oder inwieweit nicht. Und es gibt insofern auch keine konkrete Sache, worauf man sich vorbereiten muss, außer vielleicht sich zu überlegen, was man für Probleme im Studiengang hat. Weil das ist alles, was zählt. Das kann man auch uneingeschränkt vorbringen und dann eben diskutieren. Und was eben jetzt das eigentliche Problem war, war, dass vor ein paar Tagen, weil man muss tatsächlich sagen, dass es insgesamt schon ein sehr spannendes Vorhaben ist und auch sehr spannend für die Studierenden und eigentlich ein ganz guter Vorstoß insgesamt, sowohl für eine Universitätsentwicklung als auch Fakultät, weil das natürlich maßgeblich die Möglichkeit einem gibt, einzugreifen in die Studiengänge und in die Entwicklung. Und das Problem aber jetzt war, dass offensichtlich einige Studierende dachten, nachdem sie eine E-Mail zurückgeschrieben haben, dass sie jetzt gar nicht mehr kommen müssen. Und dass sich das dann sozusagen von selber regelt und das eine Sache ist, die dann die Fachschaft aushandelt. Also so von wegen, das Audimax ist bestellt und dann sitzen wir 12 da und reden mit den Profs. Aber das ist natürlich Bullshit. Und deswegen, es geht schon dann auch um Repräsentationsding. Also je mehr kommen, desto mehr zeigt man, dass es tatsächlich Interesse gibt, was zu verändern und dass es Probleme gibt und dass man was machen.
Sehr, es gibt ja auch keine bessere Chance, als Studenten genau, einfach also, mal anzusprechen, was es für Probleme gibt. Ja. Zu den Evaluationsbögen weiß ich noch, dass sogar die Fakultät selbst, zumindest Medien, sich bewusst geworden ist, dass die eigentlich scheiße sind und dass man die mal dringend überarbeiten müsste. Also wer sich schon immer gefragt hat, was das eigentlich soll und in die Kästchen dann immer bloß Kreuz gemacht hat und damit irgendwelche Bildchen gemalt hat, da kommen, glaube ich, irgendwann mal neue.
Ja, das ist auch gewünscht, also das ist dann die Überarbeitung. Und lustig ist ja mitunter auch, dass zum Beispiel in der Fakultät Medien total viele trotzdem, obwohl es eigentlich nicht gewünscht ist, bei den Teilen oder bei den Fragen ankreuzen, wo daneben extra steht, nur für Kunst und nur für Blau.
Genau.
Da trotzdem das Ergebnis bei den Medien gibt, obwohl das überhaupt nicht dazu passt.
Also auch wer Vorschläge zum Evaluationsbogen hat selber, kann da bestimmt auch kommen. Ja, da fällt mir noch was anderes ein gerade, und zwar will die Universitätsentwicklung gerade überlegen, wie das E-Learning neu gestaltet werden kann. Das ist ja auch eine Katastrophe. Eigentlich, wie das genutzt wird, beziehungsweise es wird oft gar nicht genutzt oder nur so halb gar. Und da gibt es gerade eine erste Phase an Umfragen. Da werden einzelne Leute gefragt aus den Studiengängen und demnächst gibt es auch noch eine große Ankündigung, bestimmt auf der Piazza und per Mail und sowas. Und da sollten auch so viele Studierende mitmachen wie möglich. Da geht es dann darum, was habt ihr eigentlich vom E-Learning, wie könnt ihr euch das besser vorstellen, wie nutzen das die Profs und so weiter.
Gab es dazu nicht schon diverse Bachelorarbeiten und Umfragen aus Studentenhand? Also ich meine, dass ich wenigstens zwei E-Mails zu dem Thema, die mit Umfragen dazu verknüpft waren, beantwortet habe.
Ja, eine habe ich dir einmal weitergeleitet vor kurzem. Das ist jetzt gerade die erste Phase, die ich meine. Und die Geschichte dazu ist auch lustig. Und zwar hat unabhängig voneinander einerseits das Zentrum für Universitätsentwicklung und ein Werkmodul bei Mediengestalter, Medienkultur, das sich darum gekümmert, wie man das denn neu aufarbeiten könnte. Und die wussten voneinander gar nichts. Ich habe zufällig von beiden mitbekommen und habe die dann miteinander mal kurz geschlossen. Und die so, ach ja, ist ja irre. Und deswegen arbeiten die jetzt zusammen.
Super Kommunikation.
Genau. Ja. Also, falls da draußen noch irgendjemand ist, der sich darum sorgt, meldet euch einfach bei denen.
Aber auf jeden Fall kann man allgemein sagen, dass die Universitätsentwicklung im Moment schon ziemlich auf ziemlich vielen Ebenen zumindest mal versucht, was zu ändern. Inwieweit das dann tatsächlich funktioniert, weiß man natürlich nicht. Aber zumindest gibt es einige Versuche, Dinge zu verbessern. Also so sehe ich das zumindest. Das hängt dann mitunter natürlich auch durch einen gewissen Zwang zusammen. Also wir haben das ja im Senat immer mit diesem Ausschuss, den es gibt, Studiengangsportfolio, der sich ja eigentlich auch nur damit beschäftigt, die ganze Zeit, wie Studiengänge verbessert oder eben geschlossen werden. Und das damit natürlich auch mit einer finanziellen Sache zusammenhängt, aber dass finanzielle Sachen mittlerweile glücklicherweise zumindest intern auch immer mit Fragen der inhaltlichen Optimierung zusammenhängen irgendwie.
Ja, ja schön. Also alle, die Lust haben, ihre Meinung kundzutun, die können mal kommen. Wann nochmal genau?
Soll ich nochmal kurz?
Das solltest du wissen.
Am Donnerstag der Summary halt auf jeden Fall. Ja, am 12. Juli 17.30 Uhr bis 20.30 Uhr.
Im Audimax, genau. Ja, schön. Summary ist auch ein gutes Stichwort. Da können wir vielleicht auch noch mal kurz drüber reden. Was ist das eigentlich? Wir haben ja bestimmt auch ein paar Hörer, die erst frisch an der Uni sind. Bernd Marv, ihr habt noch gar nichts gesagt. Was ist die Summary?
4 Tage lang Party, wenn ich mich recht an meine ersten Semester erinnere.
Ja, unter anderem. Auch tagsüber gibt es viel zu sehen, weil quasi alle Studiengänge so ein bisschen ausstellen, was sie so gemacht haben. Ja, es gibt halt viele studentische Projekte zu sehen. Auch außeruniversitäre Projekte werden ausgestellt. Ja, eine Menge Kunst, eine Menge Technik, eine Menge alles Zeug halt.
Also es ist wenn wir es noch schaffen, dann überlegen wir auch noch einen Stand mit der Audiopiazza zu machen, beziehungsweise mit Stuko an sich.
Genau.
Wir müssen uns nochmal zusammensetzen.
Man zeigt die Arbeit der letzten beiden Semester und schließt das Jahr ab.
Das gehört auch bei vielen Gestalter-Modulen tatsächlich zum Leistungsnachweis dazu, am Ende des Semesters, am Ende des Sommersemesters eine Ausstellung auf der Summary eben zu organisieren.
Ja. Das ist zum einen ganz interessant, wenn man hier selber studiert, um mal zu sehen, was die anderen Fakultäten so machen, was es da so gibt an der Uni. Also klar, es war immer relativ klein und man kommt mit vielen Leuten in Kontakt, aber so richtig eine Ahnung, was da abgeht in den anderen Studiengängen, hat man ja auch nicht. Ja, und für Außenstehende ist es halt auch super interessant, also es sind immer eine Menge Touristen da.
Eben, ladet alle eure Verwandten ein.
Genau, die meisten wahrscheinlich die Eltern, die dann kommen und mal sehen wollen, ja, was macht denn unser Kind im Studium, so? Ja, Rasenmähen.
Ja, und dann kommen, die Eltern von Medienkulturkindern und laufen rum und denken, ja, was macht denn unser Kind eigentlich?
Ist und fragen sich dann nach der Summary noch mehr, was macht eigentlich unser Kind?
Die anderen machen alle so viele.
Das ist wirklich ein bisschen schade. Es gibt Studiengänge, die sind da ein bisschen unterrepräsentiert.
Das ist halt schwierig, oder? Also bei manchen Texte quasi auszustellen. Ich meine, klar kannst du dir irgendwo die Hefte und Bücher hinlegen und einen Sessel hinstellen, aber inwieweit da viele Leute sich dann hinsetzen und wirklich so ein dickes Buch durchlesen, so ein Semesterbuch, was da entstanden ist von einem Projekt.
Also letztes Jahr konnte ich ja nicht da sein leider, aber vor 2 Jahren gab es da ein PowerPoint-Karaoke immerhin von der Medienkultur organisiert.
Und es gibt auch dieses Jahr, glaube ich, so Vorträge und sowas. Und was natürlich auch immer gut ist, ist die Inject, die kommt ja dazu immer raus. Das ist ja wenigstens so einigermaßen.
Ja. Es gibt ganze Studiengänge, die Probleme haben, ihre Arbeit in irgendeiner Form zu repräsentieren, weil als Bauingenieur hat man schon seine Probleme, wenn man dann mal erklären möchte, so funktioniert eine Statik, ich bewähre diesen Balken aus diesen und jenen Gründen so und als Autonomalverbraucher interessiert das entweder einen nicht, weil Hauptsache das Haus hält, oder man versteht es nicht.
Ja, ja, klar.
Aber dieses Jahr wird das ja hauptsächlich von den Bauingenieuren getragen, ne? Von der Fakultät B.
An und für sich sind die Gastgeber die Fakultät B. Haben sie bloß klug gelegt, weil gleichzeitig zur Eröffnung am 12. findet auch noch das Sommerfest vom Finger-Institut in der Gutreichstraße statt, wo sich eigentlich an sich die gesamte Fakultät Bauingenieurwesen trifft und sich selber feiert.
Okay, also Bauingenieure in die Gutreichstraße, alle anderen auf dem Campus.
Und davor noch mal kurz ins Audimax.
Beste Voraussetzung.
Also der Tag ist voll.
Da kann man den Abend dann hier auf dem Campus ausklingen lassen.
Genau, und zwar ist da gerade schon im Entstehen eine Bar, die wird an der Mauer, die den im 18. Garten umgibt, aufgebaut. An dem Abend wird dann nach außen hin bedient. Typischer Partybetrieb halt, wie auch schon letztens beim Stuko Sommerfest, bloß eben mit noch schniekerer Bar. Und die Tage danach soll es dann im Garten, im 18. Biergarten geben, mit der gleichen Bar, die dann wiederum nach innen ausgelegt ist. Da könnt ihr ganz gespannt sein. Das ist eine aus Wasserkästen zusammengestellte Bar, die von innen beleuchtet ist. Da wird noch gerade dran fleißig gebastelt. Aber das ist auch noch ein Grund, vorbeizukommen.
Und wer diese Wassercontainer in ihrer eigentlichen Verwendung sehen möchte, dafür, wofür die Architekturstudenten, die diese Bar bauen, sie eigentlich konzipiert haben, der möge Anfang September sich Via Crucis von Franz Liszt anschauen, was von Robert Wilson inszeniert wird und wofür die jetzt gerade erst vorgestern mit einem Preis vom Kunstfest ausgezeichnet wurden, dafür, dass sie eben einen so fantastischen Entwurf eben mit diesen Wassertanks gemacht haben. Und da findet eben die Aufführung Anfang September statt. Wow. Weitere Informationen findet man irgendwie unter dem Kunstfest.
Irgendwo im Internet.
Quelle Internet.
Wie ist das eigentlich mit den Quellen?
Ihr müsst aufpassen, wenn ihr das jetzt irgendwo abgelesen hättet, dann hier Leistungsschutzgesetz.
Ne, ist ja noch
nicht. Sind wir nächste Woche pleite.
Du möchtest schon in das nächste Thema rein?
Nein, nein,
nein. noch ganz kurz abschließend, es gibt dann auch ein zweites Stuko-Fest wieder mal, so Summary. Da steht aber das Datum noch nicht fest. Da habe ich dann, also letzte Woche kam ja die Minimikro raus am Mittwoch. Ich habe dann zwei Tage davor, also kurz bevor ich drucken wollte, nochmal rumgeschrieben im Stuko. Wie ist es jetzt mit dem Termin? Da gab es noch irgendwie Leute, die meinten, es sollte was anders sein und das wusste noch keiner. Aber irgendwann wäre das Summary, gibt es dann auch noch eine große Feierei, abgesehen von der Eröffnung der Summary auf dem Campus. Aber das kriegt ihr schon mal alle mit.
Kommt zur Eröffnung, es kommt Feindreh ist da. Feindreh ist da, eine fantastische Band hier aus der Umgebung, Menschen aus Erfurt und Jena und ich glaube sogar eine aus Weimar. Die, also wer jetzt gerade noch nicht da ist, der kann sie noch auf der Fusion hören. Aber wir haben sie zur Eröffnung hier. Und sie spielen auf Campus auf der zentralen Bühne, auf dem zentralen Pavillon am Eröffnungsabend. Zentrale Bühne.
Das klingt so nach Festival. So.
Ja, das ist riesig. Ich glaube 18 Hektar.
Die ganze Stadt wird belagert.
Ja, das sind irgendwie 60.000 Gäste.
Mhm. Aber der Geheimtipp ist ja das Partyzelt hinterm Friedhof.
Da wird gefeiert, bis der Arzt kommt, oder was?
Mhm. MC Johann Wolfgang, liegt dort. Okay, das war albern. Nächstes Thema. Es gibt noch ein Anliegen, das Stuko und Maschinenraum irgendwie auch ein bisschen demnächst verfolgen wollen. Und da ist dann auch jetzt Bernd gerade der Richtige, weil du dafür dazu sagen kannst. Und zwar geht es um das Open Source Manifest. Vielleicht sollten wir zum Anfang mal kurz erklären, was Open Source eigentlich ist.
Vielleicht ganz kurz, wie es so das oder mal wieder zur Idee kam.
Vielleicht schon am Anfang, was Open Source eigentlich ist.
Okay, was ist Open Source? Open Source ist eine oder es gibt Lizenzen, die Open Source beschreiben. Und die definieren dem Benutzer einer Software, dass er sie frei verwenden darf. Also er darf sie verändern, er darf sie vertreiben, er darf sie verwenden, so wie er möchte. So free as in free speech und nicht wie in free beer.
Das ist lustig, dass es auch im Deutschen mal zugesagt wird, weil frei kostenlos nur in Freibier vorkommt. Wenn man freie Software sagt, ist eigentlich klar, dass die frei wie der Wind.
Ja, Freiheit. Also ja. Die Freiheit, das zu benutzen. Ohne, dass dir ein Dritter oder der Erfinder oder der Entwickler in die Verwendung reinreden kann.
Mhm. Ja. Und weil der Stuko jetzt schon lange keine Pressemitteilung mehr rausgegeben hat oder generell nicht mehr sich laut gemacht hat in letzter Zeit, dachten wir, ist mal wieder Zeit. Beziehungsweise hat das vor allem der Eid gedacht. Der auch schon mal zu Besuch war hier in der Audi-Piazza und hat gedacht, wir schreiben mal ein Open-Source-Manifest. Und das heißt dann konkret, dass wir uns positionieren wollen und fragen mal, warum ist eigentlich in der Uni so viel mit proprietären Programmen am Laufen und warum haben wir so Campus-Lizenzen, die aber auch nur auf solche Programme verweisen, wo man dann sie eben nicht in einer Open-Source-Weise nutzen kann. Also man kennt es ja vielleicht, man geht ins SCC und da sind immer nur lahme Windows-Krücken, wo doch andere Rechner vielleicht viel geeigneter wären oder andere Programme, zu denen es die Einführungskurse gibt, zum Beispiel die Adobe Creative Suite. Es hat auch ein proprietäres Programm, das man teuer bezahlen muss, wenn man es nutzt und wenn man sich einmal angewöhnt hat, damit zu arbeiten, dann ist man da drin quasi gefangen. Da gibt es doch viele Alternativen.
Es gibt immer Alternativen und es gibt vor allem nicht immer die richtige Software für ein Problem. Meistens gibt es mehrere richtige Softwarelösungen. Das SCC kann man da ein bisschen verteidigen. Also in der Bauhausstraße gibt es einen Pool, der seit Jahren entweder ein SUSE Linux oder mittlerweile Ubuntu Linux verwendet. Und auch viele Projekträume von den Mediensystemen verwenden klassisch ein Unix-Betriebssystem, was dann Open Source ist. Das SCC in den Pools neben der Bibliothek wird das wahrscheinlich nicht können, weil dort primär Benutzer sind, die auf die Windows-Programme angewiesen sind, weil man traditionell damit arbeitet. Also es hat sich in der Wirtschaft ja immer irgendwas durchgesetzt. Meistens ist es dann Windows, im Kreativbereich langsam Mac.
Also nicht, dass sie darauf angewiesen sind, sondern sie sind es halt gewohnt.
Sie sind ja teilweise auch
beides.
Man geht also ja auch Lizenzverträge ein, die über einen längeren Zeitraum reichen.
Ja.
Also man kann sich als Rechenzentrum jetzt auch nicht einfach mal spontan entscheiden, nächstes Jahr verwenden wir was ganz anderes, weil die Supportverträge teilweise mehrere Jahre laufen.
Von Seiten des Rechenzentrums, aber von Seiten der Studenten wäre das eigentlich kein Problem, anstatt Microsoft Word beispielsweise OpenOffice oder LibreOffice, wie es jetzt heißt, zu nutzen.
Ja, aber jetzt die Entscheidung, verwende ich Photoshop oder GIMP, wird dann schon schwieriger, weil wenn ich mich irgendwo
versuche, eine Agentur zu bewerben und sage, nee, mit Photoshop habe ich nie gearbeitet, weil ich benutze GIMP, dann sagen die, ja, Entschuldigung, wir machen alles auf Photoshop-Basis. Hm. Oder man quatscht mit den Leuten und sagt, gut, ich kann die gleichen Ergebnisse mit Photoshop auch mit GIMP machen. Ich bin davon überzeugt, zum gleichen Ergebnis zu kommen. Dann kann man das vielleicht auch machen. Das kommt natürlich immer auf einen selber an, wie gut man sein Werkzeug beherrscht.
Ja, deswegen meinte ich ja, man muss ja nicht nur zu einer Programmlösung Einführung anbieten, die es hier gibt. Steht auch öfters auf der Piazza, InDesign-Kurs angeboten oder da kann man sich anmelden, einfach hingehen, kostenlos. Aber warum ist es eben nur für Adobe-Programme und nicht, wie du sagtest, beispielsweise für GIMP oder für LaTeX wäre das, glaube ich, mal sehr angebracht.
Ja, für die Medienkultur?
Nein, nicht nur für die, für alle, die
einen Bachelorarbeit schreiben. Stimmt, ja.
Ja. Man bräuchte Leute, also, ja. Ich glaube, das ist halt nicht nur eine, also es ist nicht nur eine Gewohnheitssache. Architekten haben zum Beispiel das Problem, dass es für Linux keine ordentliche CAD-Software gibt. Also es gibt CAD-Software, womit man so Elektrobauteile, Maschinenbau und so weiter irgendwie planen kann. Aber für den Architekturbereich ist da wirklich noch nichts da draußen. Also Architekten sind halt zwangsläufig irgendwie, sie werden gezwungen, Windows zu benutzen oder eben Mac, um ihre CAD-Software benutzen zu können, was halt extrem schade ist. Nichtsdestotrotz gibt es halt extrem viele andere Sachen, die Open Source sind, die sehr nützlich sind für Architekten. Zum Beispiel Image Magic, um das nur mal kurz anzureißen. Viele Architekten kennen das. 1099 Dateien und man will sie jetzt alle irgendwie konvertieren und umbenennen und was weiß ich. Und jetzt fangen die Architekten an, jede Datei einzeln in Photoshop reinzupacken und sie zu konvertieren. Manche haben sogar schon diesen Batch-Verarbeitungsknopf gefunden und lassen das dann automatisch von Adobe machen. So. Aber keine Ahnung, Image Magic ist halt, gibst du 3-4 Wörter ein irgendwie, drückst auf Enter und das macht's alles alleine. So.
Deswegen haben die Architekten immer so einen Stress vor der Abgabe, weil die tagelang damit beschäftigt sind, die Bilder zu konvertieren.
Also Open Source Software kann halt auch vieles wirklich einfacher machen. Weil im ersten Moment denkt man ja so, kostenlose, freie Software so, das taugt doch nichts irgendwie, das kann nicht alles, was ich machen will. Aber meistens kann es sogar noch mehr.
Na, oder wieder der Wurst Case.
Der Wurst Case. Ich krieg irgendwie Eingabedaten von jemandem, sei es jetzt so eine CAD-Zeichnung oder irgendwie Film oder Grafikformate und dann war das mit irgendeiner speziellen Software gemacht, weil sie im professionellen Bereich eingesetzt wird, ja, dann kann das die freie Lösung gar nicht bearbeiten, weil es nicht weiß, wie es den Dateiinhalt interpretieren soll, weil dazu müsste das Programm, was die Datei erzeugt hat, ja quelloffen sein, dass jemand anderes aufgrund der Vorgabe weiß, wie er seine Software programmieren muss, um die Dateien verarbeiten zu können. Mittlerweile, zum Beispiel im Office-Bereich, OpenOffice kann ganz gut auch die Microsoft Office-Formate öffnen, verstehen und auch wieder als solche abspeichern, dass das Microsoft Office auch wieder geöffnet bekommt. Das geht nicht immer fehlerfrei, aber für die Grundfunktionen ganz gut. Das heißt, wenn man im professionellen Bereich arbeitet, müssten auch all die Geräte, die Daten zur Weiterverarbeitung erzeugen, Datenformate benutzen, die auch wieder quelloffen sind. Dann hat man wieder offene Standards und davor hüten sich natürlich die großen Konzerne auch immer stark, Einblick darin zu geben, weil daran verdient man ja, dass man der Alleinige ist.
Ja. Da gibt es aber auch Beispiele, gerade an der Universität wäre es eigentlich optimal, auf offene Standards zu setzen. Also mir ist es schon so oft passiert, dass wir Seminarpläne oder andere Dokumente von Profs als DocX-Dokument bekommen haben. Ich konnte es jetzt öffnen, weil ich OpenOffice benutze und das kann es eben interpretieren und öffnen. Aber viele andere Studenten saßen dann vor ihrem Bildschirm und dachten, Fehlermeldung. Die hatten halt eine ältere Version von Microsoft Office. Das konnte aber nicht die neue Version, Dateiversion von Microsoft selber öffnen.
Aber das ist ja ein klassisches proprietäres Problem.
Genau.
Ich habe einen kleinen Betrieb, eine Autowerkstatt und jetzt kaufe ich mir 1998 zum ersten Mal einen Computer, weil nur mit Excel kann ich ja mein Rechnungswesen super simpel machen. Ja, der 45-jährige Mechaniker, der wird 12 Jahre lang seine Computer nicht neu machen, weil das läuft ja einmal genau für diesen Zweck. Irgendwann investiert er wieder Geld, kauft sich einen neuen Computer, kauft sich ein neues Office, versucht die alten Geschäftsdokumente aufzumachen. Der Support wurde vor 5 Jahren eingestellt und ich habe keine Möglichkeit mehr, an die Daten ranzukommen. Ja. Ja, und Microsoft kann sich rausreden und sagen, ja, nö, da übernehmen wir keine Garantie drauf. Wäre das Ganze quelloffen gewesen, dann hätte man zwischendurch die Daten konvertieren können und von Version zu Version schleifen können, oder man findet immer noch einen Weg, die alten Dateien wieder zu öffnen, weil die alte Version von dem Programm ist ja weiterhin verfügbar.
Ja.
Die verliert sich ja nicht. Wenn Microsoft jetzt sagt, neue Office-Version, werden die älteren Office-Versionen nicht mehr verkauft. Die stellen das einfach ein.
Und runterladen ginge dann irgendwie illegal. Oder man geht auf den Flohmarkt und sucht nach der CD oder Diskette.
Aber Flohmarkt, also CDs auf Flohmarkt kaufen, ist grenzwertig. Also ja, natürlich. Im deutschen das, Recht ist es eigentlich möglich, aber nach US-amerikanischen Softwarelizenzen darf man es eigentlich nicht so richtig.
Auch noch so eine Sache. Auch das ist so der Vorteil von freier Software. Dann kommt dann nämlich auch der kostenlose Aspekt ins Spiel.
Ich kann die einfach brennen und dem Marv oder dir mit nach Hause mitgeben.
Oder aus diesem Internet runterladen.
Oh, aus dem riesigen Internet.
Jetzt zieht das eigentlich mal noch durch.
Das Internet?
Ja.
Das platzt doch gleich. Ich glaube, das ist voll.
Wir sollten es schnell zumachen.
Vorher vielleicht nochmal runterladen.
Sicherheitskopien vom Internet, ja.
Anderer Aspekt von Open Source Software ist natürlich auch, dass also da steckt halt nicht unbedingt immer eine Firma hinter, die das entwickelt, sondern das ist irgendwie so eine Armee von Freiwilligen, was das halt komplett sympathisch macht und noch andere Vorteile hat.
Schwarmintelligenz.
Ja, im Prinzip ist es halt, also keine Ahnung, sagen wir mal Linux und auf einmal wird dann eine Sicherheitslücke gefunden von irgendeinem User so in seinem System und der schreibt halt in einem Bugtracker online irgendwie, hey, hier ist eine Lücke, fix das doch mal. So. Und wenn andere User auch das Problem haben, wenn das irgendwie wichtig zu sein scheint, dann wird dieser Bug halt höher bewertet und dann wird er zuerst gefixt. Und jetzt kommen halt die Leute an, die freiwillig entwickeln, die freiwillig ihre eigene Freizeit da reinstecken und das besser machen wollen und schließen diese Sicherheitslücke. Und das Gute daran ist halt, weil das eben quelloffen ist, kann halt auch jeder diese Lösung nachprüfen. So. Hat das jetzt wirklich geklappt? Ist die Lücke jetzt wirklich dicht? Wie gut ist das Update, was du jetzt releasen willst?
Oder da so? Kommen wir zurück zu Adobe. Die haben jetzt ein Software-Update verkauft, was eigentlich nur Sicherheitslücken schließt. Also man hat ein mangelndes Produkt ausgeliefert, wo man sogar noch verschleiert, dass es mangelhaft ist.
Du redest von Vista, oder?
Nee, von Adobe.
Achso.
Die haben so viele Sicherheitslücken irgendwie in Photoshop-Dateien, in PDFs, in weiß der Geier, dass die jetzt das Problem hatten, das müssen wir massenhaft beim Benutzer schließen, also kriegt er ein größeres Update, aber für dieses größere Update muss der User jetzt bezahlen.
Hat's dann auch eine neue Versionsnummer gleich?
Denke. Super. No, aber da wird dem Kunden etwas verkauft und ich möchte unterstellen, dass nicht jeder Computerbenutzer so kompetent ist zu erkennen, dass er mit diesem neu erworbenen Produkt oder Produktupdate oder Zusatz mehr Funktion genießt. Er genießt natürlich mehr Schutz, aber das sollte eigentlich selbstverständlich sein.
Jo.
Ja.
Ja.
Fällt dir noch was ein?
Ich fand echt, das war ein gutes Schlusswort. Also, fand ich voll.
Man könnte vielleicht darauf hinweisen, dass man in der 18 ja eigentlich schon recht viel Open Source verwendet.
Das stimmt.
Also, dass der Maschinenraum eigentlich auf 99,8%.
Ja, warte, dann machen wir jetzt nochmal die Pause zu überbrücken. Ich schneide das dann raus. Wir müssen jetzt irgendwie nicht mitten im Satz so anfangen, damit ich es jetzt gut schneiden kann. Verstehst du das nochmal neu formulieren?
Ach so, in der M18. In der M18 haben wir ganz viel Open Source eigentlich schon im Betrieb. Also, für den Maschinenraum ist das fast selbstverständlich. Man hat noch einen Computer für Windows, weil das kann man immer mal gebrauchen. Aber ansonsten laufen verschiedene Unix-Systeme. Wir haben Ubuntu, NixOS, OpenWrt auf dem Router. Was hat die Mediathek?
Das ist ein OpenELEC.
OpenELEC.
Mit einer XBMC-Oberfläche.
Genau, also Multimedia-Center. Ein offenes. Ja. Im Kontor hat man Ubuntu-Computer installiert, im Kaffee läuft ein
Fedora.
Mittlerweile Fedora.
Da haben wir einmal den Regenbogen komplett im Haus.
Red Hat haben wir noch nicht.
Oh, das ist aber, nee, das ist ja, das kommt mir nicht auf den Rechner. Das steckt ja auch eine Firma hinter. Das geht ja gar nicht.
Susi?
Ja, aber weil sich das so eingeschlichen hat und vielleicht vielen immer nicht bewusst ist und im Kaffee häufig auch gefragt wird, so, ich will mein iTunes aber wieder haben und warum sieht denn das so anders aus und Entschuldigung, es hat einfach andere Farben, aber die gleichen Konzepte findest du auch, so Startbutton und Browser und
vielleicht so mal, um nochmal irgendwie nochmal die Wichtigkeit zu erklären oder warum das uns so irgendwie beschäftigt. Zum Beispiel so Services wie Dropbox, ja. Du meldest dich da an, du packst deine Daten da drauf und da steht halt eine Firma hinter. So. Natürlich haben die AGBs und Datenschutzbedingungen, Bestimmungen und alles Mögliche. Und ja, man kann diesen juristischen Texten vertrauen, aber letztendlich weißt du nicht, wer deine Daten hat. So, also das ist irgendeine anonyme Firma und da arbeiten irgendwelche Leute. So, und jetzt kann es halt passieren,
im Worst-Case-Szenario,
dass jemand deinen Kram mitliest. Und das sind ja auch teilweise irgendwie ziemlich persönliche Dokumente, die Leute mittlerweile auf ihre Dropbox schmeißen.
Regierungsdokumente sind da schon aufgetaucht.
Ne?
So, Sarah Palin benutzt ihr Yahoo-Konto, um Regierungs-PDFs rumzuschicken.
Ja, das ist dann, ne? Aber so für Dropbox gibt es halt auch Open-Source-Alternativen. So. Die kann sich jeder kostenlos quasi auf seinem eigenen Router oder Server installieren und sagen so, hey, ich bin jetzt mein eigener Dropbox-Anbieter. Das heißt,
ganz langfristig gesehen haben wir das auch vor, das auf dem M18-Server
genau, zu etablieren. Das heißt, ihr würdet dann uns vertrauen, der M18 vertrauen und würdet sagen, hey, wir lagern unsere Daten doch lieber auf dem Server in der M18, weil die Leute kennen wir so halbwegs, anstatt das irgendwo
da kannst du nur sonst im Maschinenraum vorbeigehen und alle mal klatschen, wenn da was schief ist.
Genau.
Ja, das Backup von meiner Bachelorarbeit ist weg.
Ja.
Ja, na, es gibt ja zum Beispiel schon auf dem M18-Server Pads, die man anlegen kann, von denen haben wir auch schon mal in früheren Folgen erzählt, damit arbeiten wir selber auch manchmal. Das ist sowas ähnliches wie Google Documents, wo es eben auch von der Firma kommt, wo man gemeinsam Dokumente im Internet gleichzeitig bearbeiten, editieren kann. Und das kann man eben jetzt auch auf Basis von freier Software auf einem 18-Server tun.
Ja. Das ist zum Beispiel sehr, sehr praktisch für Gruppenarbeiten, also so Vorträge oder so. Ich habe letztens einen Vortrag gehalten mit 4 anderen Leuten zusammen. Und wir haben halt einfach angefangen, die Outline runterzuhacken in dem Pad und immer ergänzt und uns Notizen gegenseitig geschrieben, wenn irgendwas nicht gepasst hat von einem Part von den anderen. Und das ist eigentlich ein sehr entspanntes und kollaboratives Arbeiten, was da ermöglicht wird.
Man kann zu mehreren Vorlesungen mitschreiben. Wenn einer was überhört hat, dann schreibt der andere dazu und man sieht ja alles gleichzeitig.
Stimmt, das ist auch eine gute Idee.
Ja.
Also wie gesagt, das können ja alle gleichzeitig dran arbeiten. Und wenn dann im Vorlesungssaal, auch wenn es nur 5 Leute sind, gleichzeitig da was reintippen,
haben wir am Schluss eine vollständige Vorlesung abgegeben. Ja. Man muss sie vielleicht noch schön machen und so.
Und dann laden wir es auf der Pirate Bay hoch.
Zum Beispiel.
Warum? Man kann sie direkt abrufen vom Server. Also.
Die M18-Seite alleine. Eben. Also das Betriebssystem für den Server ist Open Source, der Webserver ist Open Source und das Content Management System, das WordPress, ist Open Source. Und das ist ja auch Teil von einem Projekt von Max Albrecht, dem Bauhaus, bauha.us. Wo ja die Funktion von WordPress.com nachgebaut wird. Also es gibt ja WordPress.org, wo man sich die Software runterladen kann, um sie selber zu installieren. Mhm. Oder man geht zu WordPress.com, kann sich dort registrieren und bekommt im Gegenzug einen Blog. Oder kann Autor von mehreren Blogs werden.
Der liegt dann halt auf den Servern von WordPress.com.
Genau. Aber genau dieses WordPress-Multi-User-System nennt man das, glaube ich.
Also mehrere Nutzer Blogs auf dem gleichen Server haben können.
Genau, hat Max Albrecht vor 1 oder 2 Jahren bereits auf seiner eigenen Hardware installiert, aber es steht ja prinzipiell auch jedem offen, dass man sich melden kann und gab ja auch verschiedene Projekte von der freien Kunst, die dann ihre Semesterarbeiten dort dokumentiert haben. Mhm. Der Maschinenraum läuft dort, aber das haben wir, glaube ich, auch schon mal erzählt.
Ich weiß nicht, aber wir können es auch gerne nochmal sagen. Also genau. Die Audiopiazza hat dort ihre eigene Seite, auf der ihr das jetzt vielleicht auch abgerufen habt. Vegan in Weimar gibt es da, passt nochmal zur letzten Sendung, die schreiben da ab und zu auch mal was es da so Relevantes in Weimar zu hören gibt.
Bernds Blog läuft darüber.
Bernds Blog läuft darüber.
Der wird aber demnächst umgezogen.
Ach was.
Aber ich überlege noch, ob ich die Domain behalte oder weiterverwende. Ja. Internet selbst gemacht von den Freifunkern, die sich dienstags im Maschinenraum treffen. Mhm. Haben E-Mail erklärt, wie man das selber baut oder Basti, nee, nicht Andi. Mhm. Andi hatte das erklärt, wie man zum Beispiel Dropbox selber auf dem Router zu Hause installiert. Da sind die Folien auch bei uns auf dem Blog.
Online. Ja, und was ihr wollt von den Gestaltern, von der Fachschaft im Prinzip, läuft da drauf. Wird dann auch noch direkt weitergeleitet auf die M18-Seite, sodass es dort immer als Meldung erscheint, genauso wie auch die Podcasts hier. Ja, und auch die Aufnahmetechnik, also die Programme.
Also man kann auch halt ganz schön viel selber machen, wenn man das möchte. Mhm. Mhm. Also man ist nicht auf die Großen angewiesen.
Man muss bloß den Arsch hochkriegen und sich dazu durchringen.
Ja, man muss halt vor allen Dingen muss man keine Scheu haben und man muss bereit sein zu lesen und zu lernen.
Man muss auch wissen, dass es die Möglichkeit gibt. Ja. Deswegen haben wir das jetzt euch auch nochmal erzählt.
Aber das ist ja auch das Schöne an Open Source wieder. Man hat eine verdammt große Community und wenn man da nicht weiterkommt, dann google ich das Problem halt einfach. Finde eh schon irgendwo einen Blogpost, der mir das erklärt. Ja, DuckDuckGo kann man auch verwenden. Und dann lese ich den Bericht von einem anderen Benutzer, der das Problem auch hatte. Wie installiere ich das eigentlich? Und kann Teil von seiner Dokumentation werden. Oder wenn ich ein richtig großes Problem habe, wende ich mich direkt an die Entwickler und frage, okay, ich habe so ein komisches Problem, ich brauche Spezialwissen, aber ich weiß genau, wen ich adressieren muss.
Und die melden sich sogar zurück.
Und das teilweise in unter 24 Stunden.
Und das habe ich auch gemerkt. Also ich ein Problem mit unserer 18. Seite habe ich dem Martin sofort, habe ich dem Martin geschrieben und ich habe sofort eine Antwort bekommen. Also es läuft perfekt.
Naja, aber wenn man größeren Filmen eben schreibt, dann heißt es zum Beispiel bei so Geschichten wie Autodesk, sie sind nur Student und haben keine Supportberechtigung, wo ich mir denke, ich glaube, euch hackt's.
Viel besser noch, große amerikanische Unternehmen sind jetzt übergegangen, Chatbots als Callcenter zu verwenden. Also du rufst nicht bei Menschen an, sondern du wirst verwiesen auf so eine Echtzeit-Chat-Lösung, wo sofort jeder Mitarbeiter für dich bereitsteht. Und dann gibst du dein Problem ein und stellst fest, okay, entweder ist es ein ziemlich schlecht englisch sprechender Pakistani oder das ist ein Computer, mit dem ich gerade spreche. Und je nachdem, welche Formulierung man verwendet, erhärtet sich der Verdacht recht schnell. Das Alisa-Experiment hat ja gezeigt, dass es Menschen nicht im ersten Moment auffällt, dass sie sich mit Computern unterhalten. Und also ich finde es menschlich einfach ziemlich schwach, seinen Kunden, der Geld dafür bezahlt, damit abzuspeisen, sich mit einer, in Anführungszeichen, minderwertigen Maschine unterhalten zu müssen und niemand persönlich den Arsch hochkriegt, um sich um das Problem zu kümmern, weil es ihm wichtig ist. Und bei Open Source kümmern sich die Leute meistens noch darum, dass es alle Beteiligten irgendwie ein gutes Gefühl dabei haben, weil ich kann der Software vertrauen, weil die ist sicher, ich kann irgendwie nachgucken. Leute bieten mir das an, mir den Support oder beim Support unter die Arme zu greifen. Also die Möglichkeiten sind halt offen und frei, so also für jeden.
Apropos Arsch hochkriegen und sich kümmern. Nochmal abschließend zu dem Manifest jetzt. Das ist noch nicht ausformuliert und wir suchen auch immer noch ein paar Leute, die da mitmachen wollen. Und wenn ihr Interesse daran habt, weil ihr jetzt gerade erst davon erfahren habt oder weil ihr schon erfahren seid in der Open-Source-Szene, da auch gerne mitmachen möchtet, einfach nur bei der Formulierung dieses Manifests und euch an die Uni wenden möchtet, dann könnt ihr euch gerne melden unter der E-Mail-Adresse osmanifest zusammengeschrieben at m18.uni-weimar.de.
Liegt das Manifest auf irgendeinem Pad dann, dass man mitschreiben kann, auch von zu Hause aus?
Das wird dann sicherlich so kommen, ja.
Wenn ihr ansonsten noch Fragen habt zu Open Source Software oder generell zum Thema, dann könnt ihr natürlich auch wieder Kommentare posten, beziehungsweise ihr kommt einfach mal im Maschinenraum vorbei.
Dann trinken wir einen Kaffee im Garten.
Genau, und dann erzählen wir euch mal was.
Wie die Welt wirklich funktioniert.
Ja, ja. Lernt doch mal erzählen aus dem Krieg.
Gut, dann danke ich für das Zugastsein. Und mal sehen, ob es jetzt diesmal klappt. Vor 10 Folgen hat das am Ende nicht so spontan geklappt. Aber Bernd, was hast du für einen Musikwunsch?
Open Source,
nicht Open Source, sondern
Creative Commons.
Creative Commons natürlich. Ja.
Einer meiner Lieblingsstücke, Tischtennis im Regen vom Kraftfutter Mischwerk.
Dann hören wir das jetzt und sagen damit Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Auf Wiedersehen.
Tschüss. Seven, 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 seven
Planet.
War mir gerade so am Überlegen. Bernd und Marv erzählen aus dem Krieg. Ihr wart in Unix?
Ja, ganz tief drin. Nur deiner Mutter war ich tiefer.
Wenn du meine Mutter kennen würdest, würdest du dich gerade wahnsinnig schämen.
Die Aufnahme läuft noch. Ich glaube, das war hier das Intro jetzt in Sendung.
Multimedial-Propaganda ist schon gefährlich, weil das kann im Worst Case als Cyberterrorismus ausgelegt werden.
Im Worst Case?
Im Worst Case.
Zumindest definiert Le Monde das als Cyberterrorismus.
Nicht nur die.
Ich glaube, wir haben einen Sendungstitel. Worst Case ist eingetreten.
Der Worst Case ist eingetreten.
Oh, da kann ich ja nochmal öffentlich bekannt geben, dass ich kein Veganer bin. Mit der Gelegenheit.
Warum bist du kein Veganer?
Das wird mir so häufig unterstellt.
Läuft die Aufnahme
so, eigentlich
schon?
Okay,
ja. Dann hast du ja jetzt drin.
Ich koche die Fokühe nur meistens vegan. Hm. Außer wir sagen explizit an, es gibt Schweinebraten.
Boah, kannst du es mal nicht machen, dann können die ganzen Moslems, die ganzen Juden und ich nicht mitessen.
Ja, deswegen gibt es ja kein Schweinebraten mehr.
Ach, cool.
Ich wenn du möchtest, können wir die Sendung damit eröffnen. Ich bin jetzt kein Veganer. Dim, 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 dim.
Man findet keine Freunde mit Salat.
Yep. Fast so gut wie
aber man findet Freunde mit vegan kochen. Gut, wie man es vorweisen kann.
Bei Frauen?
Im Lebenslauf, oder wie? Mhm.
Okay. PS hat schon mal vegan.
Na, wenn du jemanden zum Essen einlädst und der dir plötzlich gesteht so, ja, ich esse aber kein Fleisch und keine Tierprodukte und du hast noch nie ohne Fleisch oder Tierprodukte gekocht. Da gibt es einen Riesbrei.
So, Moment, wie?
Pommes bei Fritz Mitte?
So. Aber wenn du vegan kochen kannst, dann hast du einfach mehr Möglichkeiten.
Ja, ist richtig.
Ja, ist ein guter Skill.
Ja.
Ein drauf.
Level up.
Wobei da Fritz bitte immer noch besser wäre als du bist vegan, kein Fleisch, okay, ich mache uns Eier.
Oder Fisch.
Oder Fisch, genau.
Kannst du mir mal die Bäume zeigen, wo die drauf wachsen?
Die Mensa-Frauen sind übrigens auch extremst verwirrt, was das angeht. Es geht mal irgendwie drum, ob eine Nudelsauce jetzt vegetarisch sei. Da meinst du, da bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube, da ist Sahne drin.
Ja. Frei nach dem Motto, wie habt ihr denn früher Fernsehen, wie schaut ihr denn Fernsehen bei Stromausfall?
Mit Kerzenlicht? Gut, wir haben mal, glaube ich, lieber an.
Jo.